Ich war ja letzte Woche im Campus Aachen. Das ist ganz, ganz erstaunlich, was da passiert. Es sagt mal einer, es gibt keine Erweckung. Also da ist es wirklich erwecklich, was da vor sich geht. Und jetzt lade ich dich ein zur Predigt. Seid ihr bereit dafür? Gut. Ich möchte heute mit euch einen Ort betreten, den im Alten Testament, im Alten Bund, kaum ein Mensch je gesehen hat. Ein Ort, der so heilig ist, dass nur einmal im Jahr ein einziger Mann diesen Ort betreten durfte. Ich möchte heute über das Allerheiligste sprechen. Das ist der innere Raum der Stiftshütte, die das Volk Israel begleitet hat in ihrer Wüstenwanderung und dann ins verheißene Land hinein und später dann eben im Tempel zu finden war. Der Hebräerbriefschreiber nimmt uns da mit und berichtet im 9. Kapitel davon, und die Verse wollen wir uns mal anschauen und zugrunde legen für diese Predigt. Da heißt es: Nun hatte ja der erste Bund seine Satzungen für den Gottesdienst und sein irdisches Heiligtum. Denn es war da aufgerichtet das erste Zelt, worin der Leuchter war und der Tisch mit den Schaubroten. Und es heißt das Heilige. Hinter dem zweiten Vorhang aber war das Zelt, welche das Allerheiligste heißt. Darin waren das goldene Räuchergefäß und die Bundeslade, ganz mit Gold überzogen. In ihr waren der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben darüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten den Gnadenort. Von diesen Dingen ist jetzt nicht im Einzelnen zu reden. Da dies alles so eingerichtet ist, gehen die Priester alle Zeit in das erste Zelt und richten den Gottesdienst aus. In das zweite aber geht nur einmal im Jahr allein der hohe Priester, und das nicht ohne Blut, das er opfert für die unwissentlich begangenen Sünden, die eigenen und die des Volkes. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, Jesus, dass du uns heute hineinführst in das Allerheiligste, in die Begegnung mit dir, dem allmächtigen Gott. Danke, dass wir unter der Gnade sein dürfen. Du hast den Weg frei gemacht durch deinen Tod am Kreuz, und wir werden dir unser ganzes Leben danken dafür, Herr. Heiliger Geist, inspiriere du jetzt diese Verse, mach sie lebendig und praktisch für unseren Alltag und für unser Leben. In Jesu Namen. Amen. Da gab es im Alten Bund diese Wohnstätte Gottes, der Begegnung, Wohnstätte Gottes auf Erden. Kein anderer Ort wie eben hier, das Allerheiligste, symbolisierte so stark die Nähe und die Heiligkeit Gottes. Und manches Mal wird das meiner Meinung nach ein bisschen unterbetont, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben. Für die Menschen im Alten Testament war das glasklar. Und nur einmal im Jahr war es einem Mann, der erwählt wurde als Hohepriester, möglich, in diesen Punkt zu gehen. Und im Studium, ich fand das interessant, unser Dozent hat gesagt, ja, und diesem Hohepriester hatte man ein dickes Seil umgegürtet, falls der dort in der Herrlichkeit zu Tode kommt, dass man ihn wenigstens rausziehen kann. Erschreckendes Detail dieser Geschichte. Im Zentrum des Allerheiligsten, da stand die Bundeslade. Das war eine Truhe aus Akazienholz und diese wurde mit purem Gold überzogen. Darauf befanden sich zwei goldene Engel, aneinander so zugewandt, und zwischen ihnen der sogenannte Gnadenstuhl. Alles zeigt hin auf das, was Jesus im Neuen Testament dann tun sollte. Alles wies darauf hin, auf das Allerheiligste und die Begegnung Gottes mit den Menschen, die wir, jeder Einzelne, heute erfahren dürfen. Wie gesagt, dort offenbarte sich Gott dem Volk, und in dieser Bundeslade, da gab es drei Dinge, die wir uns anschauen wollen, und wir werden sehen, dass, obwohl das so lange zurückliegt, so viele tausende Jahre im Alten Testament geschrieben, es doch eine große Bedeutung hat heute für unseren Alltag. Weil diese drei Dinge waren zum einen die Gesetzestafeln, die Mose mitgebracht hatte von seiner Zeit auf dem Berg Sinai in der Begegnung mit Gott. Das zweite war der Krug mit Manna, das war das Brot, die Versorgung, das dem Volk Israel zuteil wurde in ihrer Wüstenwanderung. Und da gab es Aarons Stab, eigentlich tot, und dennoch kam er zum Grünen. Über all diesen Inhalten Thron der Gnadenstuhl, und das ist kein Zufall, weil all das, was ich jetzt nenne, ist nur möglich, wenn wir zuvor die Gnade von Gott empfangen haben. Das ist ein Bild für Christus. Weißt du, Christus ist unsere Bundeslade. Es braucht nicht mehr diese Truhe aus Akazien. Es braucht auch diese Gegenstände nicht. Aber sie können uns etwas lehren und helfen, in unserem Alltag zu sehen, dass Gott es wichtig ist, dass wir in seinen Geboten, in seinem guten Willen unser Leben führen. Weil die 10 Gebote sind ja nichts anderes wie eine göttliche Hilfestellung für dich, dass es zu einem guten, harmonischen Zusammenleben zwischen uns Menschen kommen kann. Komm, wir schauen uns das mal an, den Inhalt der Bundeslade, die sich im Allerheiligsten befand. Da gab es eben diese Gesetzestafeln, 2 Steintafeln, auf die 10 Gebote eingeschrieben waren. Im ersten Durchgang durch den Finger Gottes eingeschrieben. Und dann kommt Mose mit diesen beiden Tafeln vom Berg zu seinem Volk und sieht etwas Schreckliches. In seiner Abwesenheit hatten sie beschlossen, sich einen eigenen Götzen aus Gold zu erschaffen. Ein goldenes Kalb, das angebetet wurde. Und dann packt den Mose einen heiligen Zorn und er schmettert die Tafeln nieder. Später geht er nochmal in die Gegenwart Gottes und kommt dann mit Ersatz zurück und wieder aufgeschrieben. Genau das, was Gott sich so sehr wünscht für unser Leben. Diese Gebote zeigen uns auch auf, wo wir am Ziel vorbeischießen. Die alten Griechen hatten, die Oberschicht, besonders die etwas vermögenderen Leute, die hatten ein Hobby. Das war nicht Golfspielen, das war Bogenschießen. Und dann gingen sie los, mit Pfeil und Bogen bewaffnet, und in weiter Entfernung gab es dann die Zielscheibe, die getroffen werden sollten. Und in der Mitte dieser Scheibe gab es diesen schwarzen Punkt. Und wer da hineingetroffen hat, na, der hat das Ziel erreicht. Um das zu testen, ob der Pfeil auch wirklich ins Ziel kam, hat man immer einen Sklaven an die Zielscheibe gestellt. Ein etwas gefährlicher Job, würde ich sagen. Diese Person war dafür zuständig zu schauen, wo der Pfeil gelandet ist. Und wenn er das Ziel verfehlt hat, dann rief dieser Mensch, Harmatia! Und der Bogenschütze wusste, vorbei. Und das griechische Wort Hamartia übersetzt heißt Sünde und ist ein Sammelbegriff für all die Dinge, die gegen den guten Willen Gottes sich richten. Sünde ist immer zerstörend, nie hilfreich, wendet sich immer gegen das Leben. Sünde verspricht vielleicht für eine kurze Zeit Freude und Erfüllung und stellt sich dann so grässlich und hässlich heraus, eben zerstörend. Tust du den Willen Gottes in deinem Leben, dann triffst du genau ins Schwarze und dann wird eben nicht Hamartia gerufen. Keine Zielverfehlung, sondern das Ziel erreicht. Und ganz ehrlich, wir alle müssen im Allerheiligsten zunächst einmal zum Gnadenthron kommen, zum Gnadenstuhl und wirklich verstehen, wir brauchen in unserem Leben Gnade. Kein einziger von uns ist ohne Fehler. So, wenn wir Jesus begegnen, dann wissen wir, er hat unsere Schuld und unsere Sünde getragen. Der Hebräerbriefschreiber stellt das so dar im 10. Kapitel, Vers 16. Der neue Bund, den ich dann mit meinem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders aussehen, spricht der Herr. Ich schreibe mein Gesetz eben nicht mehr auf die steinernen Tafel, sondern ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll unser ganzes Denken und unser Handeln bestimmen. Also nicht Gesetzestafeln, sondern die Gebote Gottes in unserem Herzen, die zum Leben kommen, über die wir nachdenken, mit denen wir in Übereinstimmung kommen. Und die kannst du nachlesen im 2. Buch Mose im 20. Kapitel, weil da werden die aufgezählt. Ich gehe es mal ganz schnell durch und dann bringen wir es in die Anwendung unseres Alltags. Da sagt Gott, du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Zweitens, du sollst kein Götzenbild oder ein Abbild von mir machen. Drittens, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Viertens, den Sabbat solltest du ehren, denn er ist mir geweiht. Fünftens, ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann wirst du lange in dem Land leben, das ich, der Herr, dein Gott, dir gebe. Sechstens, du sollst nicht töten und siebtens, auch nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deinen Nächsten und zehntens, begehre auch nicht, was deinem Nächsten gehört. Du sagst, oh, Gebote, die vor langer, langer Zeit mal ausgesprochen, geschrieben und festgehalten wurden. Welche Bedeutung hat es für uns noch? Du sitzt hier, bist ganz entspannt in deinem Stuhl, hast noch nie jemanden umgebracht. Gut so. Glückwunsch. Und dennoch wirst du sehen, wie die einzelnen Gebote für unseren Alltag so dermaßen wichtig sind. Komm, wir steigen mal ein bisschen detailliert ein. Da heißt es, du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Wie sieht's aus in deinem eigenen Leben? Ich stelle mir die Frage, wie sehr ist meine Liebe zu Gott ausgeprägt? Gibt's in meinem Leben Dinge, die ich mehr liebe als Gott? Gibt's Personen, Menschen, Sorgen, Macht, Sexualität, Idole, Stars, Gesundheit, Arbeit und Karriere? Gibt's irgendetwas in meinem Leben, das ich an die Position setze, die eigentlich Gott gehört? Und hilfreich ist, sich die Frage zu stellen, wofür setze ich meine Zeit und mein Geld ein? Wofür opfere ich diese Dinge? Weil genau dafür, wofür du sie hauptsächlich einsetzt, das ist dein Gott. Ganz easy. Woran denken wir am meisten? Wovon erwarten wir unser Glück? Das ist unser Gott. Wie dankbar bin ich eigentlich, dass ich Gott kennengelernt haben durfte. Was für ein Vorrecht, ein Kind Gottes zu sein. Und manchmal vergesse ich das. Und dann ruft Gott das jetzt in Erinnerung. Hey, du sollst keine anderen Götter verehren. Ich bin so dankbar für die Kirche, in der ich sein darf. Ehrlich, Gospelhaus, ich kann mir keine schönere Kirche vorstellen. Wirklich wahr. Da will ich meine Kraft hineingeben. Weil ich weiß, Gott trennt nicht zwischen Braut und Bräutigam. Gott ist Gemeinde so dermaßen wichtig. Er sagt, meine Kirche will ich bauen. Und er sagt, hab kein Götzenbild, ein Abbild von mir. Etwas, das vielleicht ähnlich aussieht. Jemand sagte zu mir, ja, ich war bei einer Frau, die die Zukunft sieht und so weiter. Und es ist weiße Magie. Ich möchte etwas sagen. Es gibt nicht weiße, schwarze. Es gibt Okkultismus und das ist Satan und der zerstört. Vielleicht suchst du Hilfe und Rat parallel zu deinem christlichen Glauben in irgendwelchem Aberglauben, in Astrologie, Okkultismus, in irgendwelchen Sekten und im Spiritismus, okkulte Praktiken wie Geister anrufen, Tarotkarten legen, Tische rücken, pendeln, besprechen, Geistreisen, all dieses Zeug. Hey, es kommt von Satan direkt. Und er hat nur ein Ziel, Menschen in Abhängigkeit zu bringen, zu ängstigen und zu zerstören. Gott sagt, hab kein Götzenbild, hab kein Abbild. Du sagst, oh, von meiner Indienreise ist doch nur ein kleines Mitbringsel, diese geschnitzte Holzgöttin. Hey, nimm das Ding und verbrenn's. Heizt ein bisschen im Winter und macht frei. Wir brauchen keinen dicken Buddha als Deko in der Ecke sitzen haben. Es braucht es nicht. Mach kein Götzenbild oder ein Abbild. Sei sauber darin und halt dich fern von allem, was irgendwie versuchen will, deine Beziehung zu Gott zu stören. Und weißt du, es gibt einen massiven Angriff Satans auf die Beziehung von Menschen zu Gott. Er will nur eins, darauf zielt er immer ab, dass unsere Beziehung zum allmächtigen Gott gestört wird, dass wir nicht uns im Allerheiligsten aufhalten, dass wir nicht in seiner Gegenwart bleiben. Er nutzt unterschiedlichste Mittel. Ich spüre, dass gerade auch ganz viel über die Social Medias, YouTube und so weiter versucht wird, da anzugreifen und dich fernzuhalten, dir die Zeit zu rauben, dich fernzuhalten von der Gegenwart Gottes. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Du sagst, oh, nee, fluchen, das habe ich mir schon längst abgewöhnt, das ist ja ultra uncool, mache ich nicht. Gut so. Aber leben wir so, dass wir den Namen Gottes ehren in dieser Welt? Wie sprechen wir über Gott? Vielleicht ist da noch ziemlich viel Scham in dir. Ehre den Namen Gottes, wo immer du bist. In der vergangenen Woche habe ich mich mit einem Kollegen in Freiburg getroffen. Wir saßen da in einem Biergarten, haben uns um ein paar Dinge unterhalten, wie wir die Welt retten können. Und dann kommt die Bedienung und sie war so freundlich. Und ich konnte gar nicht anders, wie ihr das auch gleich zu sagen, weil ein Lob, das nicht ausgesprochen wird, ist kein Lob. Und so sage ich ihr, oh, das ist ganz außergewöhnlich. Und dann kam mein Kollege und hakte ein und wir kamen mit dieser Frau ins Gespräch. Noch bevor wir die Rechnung bezahlt haben, hat sie in diesem Biergarten ihr Leben Jesus gegeben. Ehren wir einfach Gott, indem wir mutig sind und der Welt erzählen, es gibt nichts Besseres, wie in der Gegenwart Gottes sein Leben zu führen. Das bringt echten Frieden und Freude und Kraft. Den Sabbat solltest du ehren, denn er ist mir geweiht. Autsch! Ballert voll in mein Herz rein. Denk so, oh. Nehme ich mir wirklich immer wieder regelmäßig Zeit? Gott sagt 6 Tage, lang hin und mach und sei fleißig. Aber nimm dir einen Tag. Es ist ein göttlicher Rhythmus, den Gott ins Leben der Menschen hineingelegt hat. Weißt du was? Gottesdienst am Sonntag ist eine wunderbare göttliche Erfindung. Gott hat den Gottesdienst gesetzt, damit wir mal rauskommen aus dem Alltagstrubel, ins Allerheiligste, ihm begegnen und einander. Hat irgendjemand einen Namen dazu? So nicht eine Option, vielleicht, wenn ich mal Zeit habe, wenn ich früh genug am Samstag ins Nest gekommen bin und sonst nichts Besseres vorhab, gehe ich halt mal in den Gottesdienst. Nein, Gottesdienst gehört zum Wochenrhythmus dazu. Nehme ich mir die Zeit, dass Gott zu mir reden kann? Ehre deinen Vater und deine Mutter, und alle Kinder sagen Amen. Und alle Eltern sagen Amen. Ein Gebot mit einer Verheißung. Dann wirst du lange in dem Land leben, das ich der Herr, dein Gott, dir gebe. Du sagst auch, wenn du wüsstest, wie meine Kindheit war, wie meine Eltern sind. Ich möchte dich einladen, es zu tun, wie Jesus es uns im Vater unser gelehrt hat. So wie uns unsere Schuld vergeben ist, lassen wir los, vergeben wir auch denen, die schuldig geworden sind an uns. Vielleicht sind deine Eltern auch schon verstorben und du merkst, da schafft immer noch etwas in deinem Inneren. Lass es los, bring es im Allerheiligsten vor den Gnadenthron, bring es zu Gott. Sag, Jesus, ich brauche deine Hilfe darin. Ich spreche Vergebung aus in die sichtbare und in die unsichtbare Welt. Vielleicht gehst du auch in die Seelsorge zu jemandem und sagst, das bringe ich jetzt in Ordnung. Ich will nicht länger mit dieser Bitterkeit, mit diesem Zorn mein Leben führen. Wenn du deine Eltern noch hast, ehre sie mit Worten. Mit Taten, mit Unterstützung. Gib ihnen Anteil an deinem Leben und nimm Anteil an ihrem Leben. Ich weiß, wir alle sind viel beschäftigt. Und dennoch lade ich ein dazu, ehre Vater und Mutter, indem du Zeit mit ihnen verbringst. Ein Zeichen von Respekt, von Dankbarkeit und Liebe. Und vielleicht ist ja gerade dieser Punkt von Unterordnung in deinem Leben etwas, du lässt dir von gar niemandem was sagen. Dann bring das im Allerheiligsten vor den Gnadenthron. Erkenne Autorität an. Du sollst nicht töten. Wir könnten eigentlich schnell über den Punkt hinweggehen, wenn ich nicht empfinden würde, dass da viel mehr drin steckt. Wir morden ja nicht nur, indem ein Mensch getötet wird, sondern wir können auch mit bösen Worten und Taten Menschen in ihrer Seele umbringen. Wenn es da eine Situation gab, du hast vielleicht sogar deinen Ehepartner mit Worten verletzt, Menschen in deiner Umgebung, deine Kinder, da ist Hass aufgekommen. Heute darfst du im Allerheiligsten das bringen. Das ist zu finden bei Jesus. Da, wo Menschen schuldig geworden sind an dir. Du sollst nicht Ehe brechen. Das ist der Gedanke, ich will Reinheit in meinem Denken, in meinem Verhalten, in meinem Leben. Ich respektiere auch Gottes Schöpfungsordnung, dass er gesprochen hat und es werde Mann und Frau. Da gibt's kein Komma. Auch wenn Leute vielleicht aufstehen mögen und mich als verstaubt und alt und irgendwas bezeichnen, es ist mir wurscht, weil es steht in der Bibel. Du sollst nicht Ehe brechen. Wenn du hier bist, hast die Ehe gebrochen. Es gibt einen Gnadenthron, zu dem du gehen kannst. Es gibt Wiederherstellung für deine Ehe und Beziehung. Du sollst nicht stehlen. Wie sieht es damit aus? Wie achten wir das Eigentum von anderen? Ich habe heute vor dem Frühgottesdienst, ich habe eine DVD zurückgebracht. Da kannst du dir vorstellen, eine DVD, wie lange die bei mir war. Ich weiß nicht mal mehr, ob der Besitzer dieser DVD einen DVD-Player hat, hat mich ganz groß angeschaut, aber es war mir wichtig, dass das Ding zurückkommt. Übrigens, ich verleihe keine Bücher mehr. Ich verschenke sie. Weil, weißt du, dann entlässt du den anderen schon aus diesem Punkt. Dann kann er das Buch behalten und du lebst nicht in einer Erwartung, dass es wieder zurückkommt. Nee, hey, ist für dich. Lese es, sei gesegnet. Macht viel mehr Spaß übrigens. Ja, da gibt es noch jemand, der die Bücher auch verschenkt. Gut. Sag nichts Unwahres über deinen Nächsten. Kann man sich auf dein Wort verlassen? Du hast etwas zugesagt und hältst es dann auch? Oder fallen dir gerade Situationen ein, wo du merkst, oh, ich habe jemandem was zugesagt und habe es nicht gehalten. Es gibt im Allerheiligsten einen Gnadenthron. Wie sieht es aus mit der Wahrheit? Vertrete ich die Wahrheit? Selbst wenn es auch persönlich Nachteile bringt, wenn es so unangenehm wird, stelle ich mich trotzdem dazu. Oder führen meine Worte andere Menschen so ganz subtil auch in die Irre? Lügen, Verdrehen von Tatsachen. Aber war eine Notlüge. Höre ich gern Gutes über meine Mitmenschen oder freue ich mich, wenn hinter ihrem Rücken Negatives gesprochen wird? Vielleicht übertreibe ich oder untertreibe ich. Du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Bin ich zufrieden mit dem, was ich habe? Oder schiele ich mal immer wieder auf das Eigentum von anderen? Wie verantwortungsvoll gehe ich um mit Finanzen? Ruiniere ich vielleicht meine eigene materielle Situation und die meiner Familie durch ganz übersteigerte Ausgaben und Wünsche, die ich mir da erfülle, durch Suchtmittelvergnügungen? Setze ich meine Möglichkeiten und Gaben wirklich zur Freude und Hilfe für anderen ein oder nur zur Steigerung meines eigenen Ansehens? Weißt, es kann ja ganz schnell passieren, indem man den anderen ein bisschen niedriger hält, erhebt man sich selbst und strahlt ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit. Weißt du, ich glaube, dass der Zugang zum Allerheiligsten uns hilft, diese Dinge zu verinnerlichen und ins Leben zu bringen. Du sagst, oh, heute ist ganz schön deep, Markus. Ja, das ist heute, gehen wir mal ran. Und ich predige das überhaupt nicht mit einem ausgestreckten Zeigefinger. Du weißt ja immer, wie viele Finger auf einen selbst zeigen. Und ich bin dankbar, dass wir diese Lebensregeln haben, dass Gott uns daran erinnert. Und er sagt, ich lass dich darin nicht allein. Ich helfe dir. Und dann finden wir in diesem Allerheiligsten einen goldenen Krug. Da ist Manna drin. Das ist das Brot, mit dem Gott sein Volk auf der Reise in der Wüste versorgt hat. Und ich möchte dir zusprechen, daran hat sich auch heute nichts geändert. Gott ist dein Versorger. Er will dich versorgen in den wichtigen Themen deines Lebens. Dein tägliches Brot, er will es dir zuführen. Er will dir sagen, hey, ich liebe dich, ich lass dich nicht allein. Auch in deinem gefühlten Mangel bin ich an deiner Seite und helfe dir. Ich reiche dir meine Hand und meine Versorgung sind keine Grenzen gesetzt. Weißt du, Gott gehört alles Gold und alles Silber. Wir können ihm eigentlich auch gar nichts schenken, sondern er lässt immer wieder zurückfließen. Er ist so großzügig. Er ist so großzügig zu uns. Dieser Kelch erinnert uns daran, dass Gott jeden Tag mit seiner Versorgung für uns da ist. Jesus sagt im Johannesevangelium im 6. Kapitel, Vers 32, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Und dann sagt Jesus, und ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird keinen Mangel haben. Da sagt er zu der Frau an dem Brunnen in der Mittagssonne, höre, wenn du von dem lebendigen Wasser, das ich dir gebe, trinke, wirst du nie mehr dürsten. Und was Jesus meint ist, wenn wir ins Allerheiligste, in seine Gegenwart, in die Gemeinschaft mit ihm gehen, dann wird er uns versorgen mit dem, was unsere Seele so dringend braucht. Und wir müssen nicht irgendwelche Alternativgebote in der Welt annehmen und suchen. Die Suche ist mit Jesus Christus beendet. Dann liegt da der Stab von Aaron. Obwohl tot und abgestorben, kommt er ins Blühen und zeigt uns auf, wie das mit Jesus ist. Da hing er am Kreuz und die Leute drumherum, die Jünger dachten, es ist alles vorbei. Es war nicht vorbei, im Gegenteil. Jesus rief am Kreuz, es ist vollbracht. Der Sieg ist da für dich. Und in diesem Moment riss der Vorhang im Tempel entzwei. Der Zugang war für jeden Menschen offen. Und ich habe gute Nachricht. Nicht ein einziger Hohepriester geht einmal im Jahr in die Gegenwart Gottes. Du kannst es in jeder Minute deines Tages tun. Du kannst immer in der Gegenwart ins Allerheiligste gehen zu Jesus. Er ist für uns da. Es kommt zum Blühen. Es kommt zum Blühen, die Dinge, die vielleicht auch glaubensmäßig in deinem Leben gestorben sind. Vielleicht hatten sich Zweifel breit gemacht. Du sagst, was ist da los? Ich habe so lange gebetet für meinen ungläubigen Ehepartner, für meine Kinder, für Heilung, für dies. Und du sagst, stimmt das alles, was in der Bibel steht? Ich möchte dir sagen, es kommt wieder zum Blühen. Die Verheißung ist da, wenn wir ins Allerheiligste, wenn wir in die Gegenwart Gottes gehen, wenn wir Jesus begegnen, kommen selbst die Dinge, die in unserem Leben gestorben sind, wieder zum Blühen. So ist unser Gott. Sein Bild für die Auferstehung. Kreuz gestorben, ins Totenreich gegangen und am dritten Tag auferweckt. Und nun sitzt er zur Rechten des Vaters. Hebräer 7, 23. Der Schreiber geht nochmal zum Alten Bund und er sagt, zur Zeit des Alten Bundes mussten es außerdem viele Priester geben, denn sie waren alle sterbliche Menschen. Und dann kommt er auf Christus zu sprechen und sagt, aber Christus lebt in alle Ewigkeit. Sein Priesteramt wird nie von einem anderen eingenommen. Und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Er allein, hör gut zu, Jesus Christus allein ist der hohe Priester, den wir brauchen. Er ist heilig und ohne jede Schuld, rein und ohne jede Fehler, von Gott hoch erhoben auf den Ehrenplatz im Himmel. Der Vorhang ist zerrissen, der Zugang ist frei. Wir kommen mit unserer Hamartia, mit unserer Zielverfehlung zu Jesus, zu dem hohen Priester. Und dann heißt es im 10. Kapitel, im 21. Vers, er ist unser hoher Priester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Manchmal wird die Frage gestellt, wer ist denn Chef hier in diesem Haus? Ich kann es schnell beantworten. Jesus Christus ist der Herr. Genau so schreibt es hier der Hebräerbriefschreiber. Darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen, im festen Glauben. Denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit. Das ist Evangelium, das ist gute Nachricht. Er hat uns befreit vom schlechten Gewissen und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld rein gewaschen. Du kommst im Glauben zu Gott und dann tust du es öffentlich in der Taufe und du zeigst damit, das alte Leben ist vorbei. Warum? Weil ein Zugang da ist ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen und lasst euch durch nichts davon abbringen. Lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest diese Hoffnung verlassen, weil Gott sein Wort hält. Und dann, hey, lasst uns aufeinander achten. Jesus ist der Weg. Er hat gesagt, ich bin der Weg, Wahrheit und Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, denn durch mich. Er ist der hohe Priester, haben wir gerade gelesen. Er hat den Zugang frei gemacht. Und er will dich beschenken mit all dem, was du brauchst. Dir helfen, die Gebote des Lebens in den Alltag zu bringen. Er will dir zeigen, dass seine Versorgung immer für dich da ist. Und dass selbst die Dinge, von denen du dachtest, sie sind gestorben in deinem Leben, an Vision, an Glauben, an Überzeugung, er bringt es wieder zum Leben. Gott hat Mittel und Wege, dich zu erreichen. Weißt du, ich glaube zutiefst, dass wir an jedem Ort, an dem wir uns aufhalten können, ins Allerheiligste gehen dürfen. Einige von uns haben ja die Angewohnheit, am Ende eines Jahres sich zu überlegen im Gebet, ob es da ein Wort gibt, das eine besondere Bedeutung hat, auf das man sich ausrichtet für das Jahr. So habe ich es auch letztes Jahr gemacht und habe mich für das Wort Freude entschieden. Nichts ahnend, wie viele Situationen es allein bis zum heutigen Tag gab, die ein großes Potenzial hatten, Freude zu nehmen. Immer wieder habe ich mich daran erinnert. Und immer wieder musste ich ganz persönlich ins Allerheiligste gehen. Und dann gab es im Urlaub in einer Gemeinde, weit weg von hier in den USA, ein Gebetsteam, und es gab die Gelegenheit für die Nicole und mich, dass man für uns betet. Menschen, die wir zuvor noch nie gesehen haben, vielleicht auch nie wieder sehen, keine Ahnung. Aber die waren bereit, für uns Deutsche zu beten. Und ihr wisst ja, wo Segen ist, Kopf hinhalten. Und dann sind wir zu diesem Gebetsteam. Und während sie anfangen zu beten, treten wir gemeinsam ins Allerheiligste, in einen Raum des Übernatürlichen. Sie kannten weder unsere Namen, noch was wir beruflich machen, gar nichts, und fingen plötzlich im Geist, übernatürlich, Geheimnisse auszusprechen, die nur Nicole und ich kannten. Ja, eine Frau sprach davon, dass ich in einer Leitungsposition bin. Niemand hat es ihr gesagt, außer der Geist Gottes. Und das ist für diese Leitungsposition Stärke, aber sie sprach auch von Sanftheit. Beides braucht. Beides war so umkämpft. Sie betete für ein weiches Herz und all die Dinge, die mir ja persönlich auch so wichtig sind. Dann kam die zweite Frau und sie betete für uns, und sie hat immer ein Wort gehabt. Joy, Joy, Freude, Freude, Freude. Ich dachte so, Gott, du bist fantastisch. Wohin sollten wir gehen? Du hast doch Worte ewigen Lebens. Du bist es, der uns ganz genau kennt. Und manchmal kommt es so ganz unerwartet und Gott kommt und begegnet dir. Und weißt du was? Ich glaube, dass jetzt eine Begegnung stattfindet, die nicht unerwartet ist, sondern die du erwarten darfst. Einzutreten ins Allerheiligste. Einzutreten in die Gegenwart von Gott. Und dazu lade ich dich ein, aufzustehen. Deine Augen mal zu schließen und dich bereit zu machen und zu sagen, Gott, ich bin bereit für eine Begegnung mit dir. Ich bin bereit, hineinzugehen ins Allerheiligste. Und Jesus, wir sind dir so dankbar, dass du hast nicht die Anklage gegen uns gesprochen, du hast die Schuld auf dich genommen. Und wer immer kommt mit seiner Zielverfehlung, dann nimmst du diese Sünde und du werfst sie ins tiefste Meer. Du hältst sie uns nicht länger vor. Der Schuldschein, der gegen uns ausgeschrieben war, ist ans Kreuz genagelt und zerrissen. Nicht länger darf der Teufel uns mit einem schlechten Gewissen plagen, uns die Freude am Leben rauben. Danke Gott, dass du für uns bist. Dass du uns führst und leitest in ein Leben, das ein Segen ist für viele andere Menschen. Danke Gott, dass du jetzt deinen mächtigen Arm ausgestreckt hast. Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst. Du sagst, du bist derselbe gestern, heute, bleibst in alle Ewigkeit. Niemals hast du dich verändert. Und du bist jetzt gerade für jeden da. Du sprichst sanft in die Herzen hinein. Vergebung sprichst du aus. Gnade ist bei dir zu empfangen. Kraft und Stärke kommt von deinem Thron. Während du das alles empfangen darfst, jetzt im Allerheiligsten, in der Gegenwart Gottes, die Augen geschlossen sind, auch niemand umherschaut. Ich möchte Gelegenheit geben für die Menschen, die heute hier sind. Wenn sie sagen, ich habe kein Seelenheil, aber wenn es diesen Gott gibt, dann möchte ich das heute probieren, möchte ich ihn einladen. Dann heb doch deine Hand gerade im Himmel entgegen. Signalisiere damit, Jesus, ich brauche dich, ich lade dich ein, sei Herr meines Lebens. Wo immer Menschen sind, auch oben auf der Galerie, am Livestream, hier unten im Raum, ich lade ein, die Hand dem Himmel entgegenzustrecken und zu sagen, Jesus, komm und sei Herr meines Lebens. Und Jesus sieht jede ausgestreckte Hand. Er sieht jeden Einzelnen, der sich ihm zuwendet. Vielen Dank. Dankeschön. Mit allen, die sich gerade auch Christus zugewandt haben, wollen wir zusammen ein Bekenntnis sprechen. Ich lade alle ein, laut mitzubeten. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Reinige mein schlechtes Gewissen. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Dass Gnade von dir kommt. Keine Schuldzuweisung. Ich möchte ein Segen sein in dieser Welt. Schenk mir deine Kraft dazu. In Jesu Namen. Amen, amen, amen. Und ich segne euch mit herrlichen Erfahrungen in der Gegenwart Jesu. Ich segne euch mit dem Eintauchen in den Raum des Geistes, des Übernatürlichen. Die Kraftwirkung, die Charismen des Heiligen Geistes zu erleben und dann in Anwendung zu bringen. Ich segne euch, dass ihr beschenkt werdet mit übernatürlichen Träumen, die von Gott kommen. Hinein in die Nacht, in den Schlaf. Ich segne euch mit prophetischen Worten. Ich segne euch mit der Gabe, Geister unterscheiden zu können. Mit Kraftwirkung, mit den Charismen der Heilungen, mit all dem, was von Gott kommt, an Übernatürlichen, um ein Segen zu sein in dieser Welt. Und danke, Heiliger Geist, dass du jeden ausstattest von uns. Wir ehren dich von ganzem Herzen.